Simeon kauft sich einen Platz auf einem venezianischen Schiff und beginnt die Reise. Nach kurzer Zeit in Richtung Nildelta werden sie von Piraten überfallen. Simeon sieht das Ganze erneut voraus, versucht den Kapitän von der Weiterreise vorab abzubringen, allerdings erfolglos. Wahrscheinlich nicht ganz zufällig ist dann auch der Kapitän der Erste, der seinen Kopf hinhalten muss. Alle anderen werden auf dem Schiff ebenfalls getötet. Nur noch Simeon bleibt übrig, zieht sein Gewand aus, springt nackt ins Wasser und kann so entkommen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Juniorprofessor Dr. Andreas Lehnertz und Dr. Viola Skieber über den heiligen Simeon von Trier. Dabei ist der Beiname von Trier eigentlich kaum passend, denn er stammte aus Sizilien, wuchs in Konstantinopel auf, lebte in Jerusalem, kam in ein Kloster auf dem Sinai, landete dann über Umwegen in der Normandie und verbrachte letztlich nur seine letzten 4 bis 5 Lebensjahre in Trier. Für die älteste Stadt Deutschlands wird er aber prägend, denn da er als Einsiedler im alten römischen Stadttor lebte, wurde das heutige Wahrzeichen der Stadt, die Porta Nigra, nicht wie viele andere antike Bauwerke abgerissen, sondern überstand als Kirche die Jahrhunderte. Simeons Namen finden wir übrigens immer wieder im Trierer Stadtbild. Die große Straße zum Hauptmarkt ist nach ihm benannt, das Stadtmuseum Trier trägt den Namen Simeonstift. Und zuletzt gibt es noch die Kirche St. Simeon, die nach ihm benannt wurde, da er dort nach vielem Hin und Her bestattet wurde. Die ganzen Details hört ihr natürlich jetzt in diesem Interview. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Die Porta Nigra spielt dabei etwa eine wichtige Rolle in der Folge zur römischen Stadtmauer Triers. Simeon selbst sprach 5 Sprachen und passt damit auch wunderbar zu meiner Folge über Mehrsprachigkeit im Mittelalter. Und damit genug der Vorrede, jetzt geht's los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Ja, Simeon ist natürlich den Trierern und Trierinnen ganz gut bekannt durch verschiedene Namen. Das Stadtmuseum Simeonstift. Eine Vertreterin haben wir heute hier. Die Simeonstraße, St. Simeonkirche in Trier West, die Simeonskapelle im Nordteil des Doms beispielsweise. Das Relief, das wir aus dem 18. Jahrhundert noch Simeonstift haben. Die Simeon-Reliquien im Domschatz und so weiter und so fort. Simeon war also eine prägende Figur für die Trierer Sakraltopographie. Und erst vor allem, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, der Grund, weshalb wir die Porta Nigra heute noch haben.
Ja, ganz genau. Die Porta Nigra war ja eigentlich länger, als sie ein römisches Stadttor war, eine Kirche. Und zwar eine Kirche, die mit dem heiligen Simeon geweiht war und zu seinem Gedenken erbaut worden ist. Und als Kirche ist sie erhalten geblieben und dann erst Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen und wieder in ihre heutige Form zurückversetzt worden.
Und Sie haben auch schon eben im Vorgespräch beide kurz erwähnt, dass wir uns anschauen müssen, woher wir was über Simeon wissen, weil wie so häufig bei historischen Quellen, gerade aus dem Mittelalter, kann man nicht immer alles glauben, wie es da schwarz auf weiß steht.
So ist es. Die hauptsächlichen Informationen, die wir über Simeon haben, sind aus einer Vita, die verfasst wurde von Benediktiner ab Eberwin aus dem St. Martinskloster, also gleich an der Mosel. So eine Vita hat natürlich bestimmte Motivationen. Das ist nicht einfach eine Lebensbeschreibung, der man ja uneingeschränkt Glauben schenken darf, sondern das ist natürlich hagiografische Literatur, die bestimmten Mustern, bestimmten Typen verschrieben ist, auch bestimmte Topoi bedient und natürlich neben der Lebensbeschreibung einer Person vor allem die Wundertaten des entsprechenden Heiligen oder auch der Heiligen betonen soll, nicht selten auch schon vorausschauend, um zu zeigen, schon im frühen Stadium seines Lebens gibt es erste Zeichen für die später eintretenden Wundertaten. Und dementsprechend rafft oder verkürzt oder legt auch lang aus oder breit aus der Witenschreiber Eberwin bestimmte Begebenheiten im Leben Simeons, und zwar ganz je nach Zielsetzung seiner Vita. Geht es zum Beispiel um Szenen und Geschehnisse, die den Charakter Simeons als Heiligen voraussagen sollen oder auch seine Eignung für den späteren Werdegang exemplifizieren, dann kann natürlich Eberwin detailreich beschreiben. An anderen Stellen fasst er Monate in einem Nebensatz zusammen, ja, wenn nicht gar Jahre. Ein Beispiel wäre, um es vorweg zu sagen, Simeons erste Reise nach Europa wird detailreich mit allen Beschwerlichkeiten geschildert. Und die zweite Reise, Rückreise besser gesagt, wird nur ganz kurz erwähnt, im Stil etwa, sie fuhren weg und kamen zurück. Und dementsprechend wird schon in den ersten Zeilen der Vita auch Simeon als Vir Dei, also als Mann Gottes oder Gottesmann bezeichnet, um die Leser gleich darauf vorzubereiten, was kommt, noch bevor wir lernen, ja, wie seine frühen Jahre verlaufen sind.
Wer die ersten Leser waren, das war eigentlich von Anfang an relativ klar, denn das haben wir ja gerade schon gehört. Die Vita wurde mit einem bestimmten Ziel verfasst und sie war als allererstes mal eine Anlage. Und zwar eine Anlage für einen Brief nach Rom, wo der Bischof, der Erzbischof, um die Heiligsprechung von Simeon ersucht hat. Und er hat einen Brief an den Papst geschrieben und hat quasi die Vita, die eine Auftragsarbeit erstmal war, beigefügt als Anlage. Das heißt, die Kirchenoberen sollten da einen Überblick über das Leben und das Wirken dieses Heiligen bekommen und daraufhin auch die Heiligsprechung einleiten. Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert, denn noch im selben Jahr, also im Todesjahr von Simeon, einige Monate später, kam dann eine Antwort aus Rom und Simeon war einer der ersten, die wirklich in einem offiziellen Verfahren heilig gesprochen wurden. Und das ist eben etwas, was dieses Dokument auch so interessant macht, dass es eben mit dieser Intention geschrieben ist, aber dennoch man davon ausgehen kann, anders als bei vielen, vielen anderen heiligen Viten, dass Rahmenbedingungen stimmen. Denn Eberswin hat ja den Simeon tatsächlich gekannt. Er hat ihn getroffen, bereits im Heiligen Land getroffen. Darauf kommen wir später sicher auch noch zu sprechen. Aber deswegen ist es auch eine Mischung zwischen der Zielsetzung und tatsächlichen Fakten, von denen wir in dieser Vita ausgehen können und die wirklich das Fundament unseres Wissens heute über Simeon bilden.
Höre ich da richtig raus, dass es keine anderen schriftlichen Quellen in diesem Umfang zumindest über Simeon von Trier gibt?
Ich würde sagen, es gibt vor allem nichts, was ähnlich zuverlässig ist. Es gibt natürlich auch andere Quellen, andere Berichte, die ihn erwähnen, aber das ist eher am Rande, beziehungsweise es handelt sich dann zum Teil auch um spätere Texte, die ganz stark sich auf die Vita beziehen. Also man kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass die Vita eigentlich die Hauptquelle zum Leben des heiligen Simeon ist.
Das heißt dann aber auch, mit genug Quellenkritik im Hinterkopf können wir dennoch seine Lebensgeschichte erzählen, und damit würde ich jetzt gerne einsteigen. Frau Skiba, wo kommt dieser Simeon denn her? Denn aus Trier zumindest stammt er nicht.
Ja, tatsächlich ist Simeon eine sehr, sehr spannende Figur, wenn man sieht, welche Station sein Leben genommen hat. Und ein bisschen vielleicht auch schon richtungsweisend ist seine Herkunft. Er wird geboren auf Sizilien in Syrakus wahrscheinlich um das letzte Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts herum, also 990. Und in dieser Zeit ist Sizilien eben arabisch regiert, aber es ist, wie es auch in späterer Zeit dann noch weiter ist, wirklich ein, wie soll ich sagen, Vielvölkerstaat, ein kultureller Schmelztiegel. Das heißt, es gibt dort Christen, es gibt dort Muslime, es gibt aber auch jüdische Gemeinden und es gibt ein relativ funktionierendes Miteinander. Und in diese Welt wird quasi Simeon hineingeboren in eine Familie, die tatsächlich griechisch ist. Ja, denn in dieser Zeit war ja, ganz Süditalien und auch Sizilien im byzantinischen Einflussbereich, dann wie gesagt arabisch erobert. Trotzdem gab es immer noch byzantinischen Einfluss, der vor allem eben dann in Süditalien konzentriert war und war deswegen auch die Familie in dieser griechischen Minderheit. Wahrscheinlich war der Vater im Militärdienst, die Mutter, das wissen wir auch aus der Vita, war aus Kalabrien stämmig, was aber bedeutet, sie war auch griechischstämmig, denn Kalabrien war byzantinisch und insofern ist der Junge in diesem griechischsprachigen Raum aufgewachsen letztendlich und hatte sicher einen sehr starken Bezug in Richtung Byzanz. Und die Familie ist dann auch, als er noch jung an Jahren war, da ist Eberswin wieder ein bisschen unzuverlässig mit seiner Zeitangabe, dann auch umgezogen. Ja, wahrscheinlich, weil der Vater einfach seine Position gewechselt hat, also versetzt wurde, könnte man sagen. Und dann Simeon auch nach Konstantinopel kommt. Trotzdem ist er eben in einem Umfeld aufgewachsen, das schon multikulturell war. Er hat sicher auch da schon mit mehreren Sprachen Kontakt gehabt und das wird ihn sicher für sein weiteres Leben auch geprägt haben.
Ja, ich denke, Sprachen sind das gute Stichwort. Davon profitierte Simeon nämlich, wie wir in seiner Vita lesen, auch später immer wieder. Also Viola Skiba hat ja schon gesagt, dass er griechischsprachig aufgewachsen ist in einem arabisch dominierten Teil Italiens bzw. Siziliens. Er konnte wohl auch Arabisch, wie die Vita Auskunft gibt. Später kann er offensichtlich auch Syrisch, das heißt also Aramäisch. Er spricht Ägyptisch, was wohl Koptisch bedeutet, hat er wohl im Laufe seines Lebens beide Sprachen gelernt. Und irgendwann, wahrscheinlich in seiner Zeit als Pilgerführer, darauf kommen wir noch zu sprechen, lernt er auch Latein oder eine Vorstufe des Romanischen sozusagen, mit dessen Hilfe er sich mit den Pilgern verständigen kann. Damit sprach er 5 Sprachen und war damit ein Polyglott, der sicherlich alle Mittel zur Verfügung hatte, um sich in der damaligen Welt als Kosmopolit zurechtzufinden.
Können wir seine Zeit auch nochmal in den größeren Kontext einbetten? Wie ist zu diesem Zeitraum das Verhältnis zwischen den europäischen Territorien und den Territorien in der Levante im Mittelmeerraum?
Letztendlich ist es so, dass das Heilige Land im Prinzip oder die Levante immer sehr wichtig ist für von Europa aus gesehen, dass es Pilgerschaft gibt. Also wir wissen, dass seit der Spätantike über das frühe Mittelalter hinein bis auch um die Zeit um 1000 Pilgerfahrten unternommen werden von Zentral- und Südeuropa eben in Richtung des Heiligen Landes und dass das über Konstantinopel sehr oft geht, über den See. Weg und dass dort eine relativ, ja, wie soll ich sagen, unübersichtliche oder sich wechselnde politische Situation ergibt. Das Byzantinische Reich ist erstmal der große Player in der Region, der aber ja, mit wechselndem Erfolg einfach die Kontrolle auch über die großen Städte ausüben kann. Und dann in der Zeit des vor den ja, Kreuzzügen, also zwischen dem Jahr 1000 und Jahr 1095, als der erste Kreuzzug dann ausgerufen wird, wird die Lage dann etwas unübersichtlicher und ja, sage ich mal, ist auch die Pilgerschaft eingeschränkt beziehungsweise sehr stark reglementiert oder umstritten, was jetzt die Zugänge angeht.
Ja, und aufgrund von Simeons Ausbildung in Konstantinopel, wo er wohl mit dem Alter von etwa 7 Jahren hinkommt, weil sein Vater ein byzantinischer Militär war, der genaue Rang wird uns nicht mitgeteilt, aber deshalb zieht er nach Konstantinopel und genau da lernt er natürlich auch Pilger kennen und ist fasziniert von diesen, Heiligland-Pilgern. Und die Beobachtung dieser Pilger fasziniert ihn offensichtlich so sehr, dass er nach Jerusalem zu ziehen sich entschließt, wo er wohl vor 1009, einige Jahre vorher schon, angekommen sein dürfte. Wir haben nicht die genauen Jahreszahlen hier, auch da ist die Vita bei Weitem nicht genau genug. Allerdings wissen wir, dass 1009 die Grabeskirche zerstört wurde von dem Fatimiden-Kalifen Al-Hakim oder zerstört lassen wurde. Und es ist anzunehmen, dass vielleicht auch die Zerstörung der Grabeskirche sein der Grund war, weshalb er Jerusalem wieder verließ. Darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber in seiner Zeit in Jerusalem hat er als Pilgerführer gearbeitet, und zwar gemeinsam mit einem Mann, der sich Hilarius nannte. Offensichtlich war er so eine Art ja, geistiger, mentaler Führer, von dem er lernte, Pilgerführer zu werden. Vermutlich hat er hier auch weitere Sprachen gelernt. Allerdings zieht er dann nach einigen Jahren, wir wissen nicht genau wie lange, aus Jerusalem fort. Wie gesagt, ich nehme an, dass 1009 ein guter Grund gewesen wäre, denn er soll immer wieder fleißig die heiligen Stätten besucht haben, auch mit seinen Pilgergästen. Und er geht dann ins Jordantal, wo er um 1009 wohl einen ersten Versuch macht, ein eremitisches Leben zu leben. Und hier wird er Gefährte eines Einsiedlers Jordantal. Der lebt in einer Turmruine im oberen Teil. Simeon lebt unten, sozusagen im Erdgeschoss. Und auch hier ist wieder auffällig, und das sehen wir immer wieder in der Vita, dass er sich, wie ich meine, von spirituellen Führungspersönlichkeiten angezogen fühlt oder zumindest ihre Nähe suchte. Es ist natürlich der Wunsch, ein abgeschiedenes Leben zu leben, nach Maßgabe oder nach dem Vorbild der Eremiten. Andererseits hat er aber offensichtlich auch den Wunsch, sich unter jemandes geistlicher oder geistiger Führung zu stellen oder ihm anzuschließen. Und das tut er hier erstmals. Und da gibt es dann in der Vita eine kleine Geschichte, wo er sich seinen unkeuschen Gedanken hingibt, als er einige Frauen sieht, und wird daraufhin, obwohl der ältere Eremit ihn nicht sehen konnte, darauf angesprochen. Also hier schon eine prophetische Gabe, solche Dinge zu sehen bei dem älteren Eremiten. Und wird da zurechtgewiesen. Und stellt eben fest, dass er vielleicht auch noch nicht so weit ist. Er dient ihm aber treu weiter. Allerdings wird es diesem älteren Eremiten etwas zu belebt. Wir können vermuten, dass auch viele Pilger zu ihm kamen oder ihn aufsuchten, mit ihm sprechen wollten. Das ist immer wieder ein Problem für Eremiten, wenn zu viele Leute sie aufsuchen. Und eines Tages plötzlich verschwindet dieser ältere Eremit, dem er sich angeschlossen hatte. Und Simeon steht wieder alleine da. Und als Lektion daraus, die er zieht, entscheidet er, dass er offensichtlich noch nicht so weit ist, das Ganze allein betreiben zu können, also Eremit zu sein, allein sich zurückzuziehen. Und er tritt ins Marienkloster in Bethlehem ein als Mönch. Offensichtlich, weil er sich entscheidet, erstmal, bevor er Einsiedler sein kann, erstmal eine Vita Activa, also in der Gemeinschaft, ein Leben in der Gemeinschaft aufzusuchen oder zu führen, bevor er in der Abgeschiedenheit, also einer Vita Contemplativa folgen kann. In Bethlehem, wo auch um 1009 keine Zerstörung der dortigen Kirchen offensichtlich stattfindet, bleibt er um die 2 Jahre. Und hier erhält er auch eine Diakonatsweihe, das heißt also eine Art Assistenz des Priesters ist er, darf aber selbst keine Messen abhalten, und offensichtlich reift er hier ein wenig heran, auch als Mönch. Und ohne Gründe anzugeben, zieht er dann ins Katharinenkloster in den Sinai. Das ist ein auch noch heute sehr bekanntes Kloster am Fuß des Berges Sinai. Also im Süden auch der Sinai-Halbinsel, wo Moses nach Überlieferung die Gesetzestafeln erhalten haben soll. Das Kloster selbst steht auch an der Stelle, wo dieser Dornbusch, also der brennende Dornbusch in der Bibel überliefert ist, wo sich Gott dem Moses offenbart haben soll. Noch heute wächst dort ein Dornbusch, der diesen Busch darstellen soll. Es ist eines der ältesten christlichen Klöster, es ist dauerhaft bewohnt gewesen bis heute, auch unbeschädigt geblieben, und es liegt dort natürlich auch in relativer Abgeschiedenheit. Das heißt, der Zug in den Sinai, in das Katharinenkloster, bringt ihn einen Schritt weiter zu seinem eremitischen Leben, aber gleichzeitig ist er erstmal noch in der Mönchsgemeinschaft.
Wobei dieser Bezug, dieses Suchen eines Lehrers jetzt bei dem Eremiten auch so ein bisschen aus dem griechischen Mönchtum heraus zu verstehen ist, was etwas anders funktioniert als praktisch im Westen und sehr viel persönlicher ist. Das heißt, junge Mönche suchen sich in der Regel auch innerhalb des Klosters oder eben wie in so einem Fall ein Eremit, ein freier Religiose quasi, als Lehrer und versuchen quasi auf dieser persönlichen Ebene zu profitieren, zu lernen und dann quasi sich weiterzuentwickeln. Also das ist sicher ein wichtiger Aspekt, den man auch später in den wenigen Verweisen auf das Dasein dann im Katharinenkloster wiedergespiegelt sieht. Und was auch sehr wichtig ist, sind eben diese kleinen Geschichten, also diese Auseinandersetzung mit sozusagen den eigenen Gelüsten, die dann wieder ein kleiner Twist in dieser Quelle sind, die eine kleine Geschichte sind, die authentisch wirken sollen und dann einen Einblick geben und schon so ein bisschen in diese Entwicklungsphase, dieses Eremitendasein einerseits und diese Weiterentwicklung hin zu einem heiligen Mann vorausweisen sollen. Und das spiegelt sich immer stärker dann, je weiter man in der Vita fortschreitet, wie Simeon quasi sich teleologisch entwickelt, also hin zu diesem erstens Eremiten und zweitens heiligmäßig lebenden Mann, der mit gegen seine Dämonen und inneren Versuchungen kämpft, widersteht und dann eben zu dem Mann wird, der als den ihn dann die Trierer auch kennenlernen.
Dieses Eremitentum, das ist ja die Idee, dass man die Dinge, die man besitzt, hinter sich lässt, den Reichtümern und den schönen Dingen des Lebens entsagt und sich dann in die Wüste zurückzieht. Können wir abschätzen, wie häufig das zu Simeons Zeiten war, dass sich Menschen dieser Herausforderung gestellt haben? Ich habe mal in einer Folge über Asketen gesprochen in der Spätantike. Da war das ja eine ganz große Sache. Wie sieht das dann 500, 600, 700 Jahre später aus?
Also ich würde sagen, so selten kam das gar nicht vor. Also das war durchaus auch eine vorgesehene Art des religiösen Lebens. Und in den Quellen hört man auch immer wieder davon. Es ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass ja letztendlich dieser erste Eremit, von dem Simeon lernt, ihn verlässt, weil es ihm zu bunt wird, weil es einfach zu viele Besucher gibt, weil auch natürlich Simeon ihn so ein bisschen behindert in seinem Alleinsein mit Gott oder mit dieser Geschiedenheit. Und wir sehen das auch später in der Vita, als dann Simeon selbst als Eremit von seinem Kloster versorgt, aber schon als Eremit lebt, ist er auch in einer Höhle und wird dann irgendwann auch, sage ich mal, von Besuchern heimgesucht. Also insofern können wir vielleicht davon ausgehen, dass Pilger, die unterwegs waren, durchaus den Zug hatten zu solchen Eremiten, von denen es sicher eine ganze Menge gegeben haben wird. Aber es gibt natürlich keine statistischen Auswertungen, aber es ist kein seltenes Phänomen. Soweit würde ich gehen.
Ja, ich kann gerne noch hinzufügen, dass zumindest für unseren Vitenschreiber, den Benediktiner Eberwin, Simeon eine ganz besondere Anziehungskraft ausgeübt haben muss, denn er verkörperte ja so in gewisser Weise einige seiner einige der durch ihn vertretenen monastischen Ideale. Also erstmal natürlich so eine Art Obenditia, also Gehorsam gegenüber dem Abt, aber eben auch ein Fokus auf monastisches Leben, eine asketische Lebensführung und natürlich immer wieder Gebet, aber auch Armut, Distanz zur Welt. Das ist etwas, womit Eberwin sich identifizieren konnte und wo offensichtlich Simeon für ihn auch eine große Anziehungskraft und eine Idealfigur dargestellt hat.
So ergänzend könnte ich da vielleicht noch sagen, also es ist tatsächlich so, dass Eberswin ja Benediktiner war und in der benediktinischen Regel, die ja auf 6. Jahrhundert zurückgeht, es tatsächlich heißt, wir kennen vier Arten von Mönche. Die zweite Art, also das sind dann die Eremiten, sind die Anachoreten. Das heißt Einsiedler, nicht in der ersten Begeisterung für das Mönchsleben, sondern durch Bewährung im klösterlichen Alltag und durch die Hilfe vieler hinreichend geschult, haben sie gelernt, gegen den Teufel zu kämpfen. In der Reihe der Brüder wurden sie gut vorbereitet für den Einzelkampf in der Wüste. Ohne Beistand eines anderen können sie jetzt zuversichtlich mit eigener Hand und eigenem Arm gegen die Sünden des Fleisches und der Gedanken kämpfen, weil Gott ihnen hilft. Also so heißt es in der Benediktregel. Und wenn man dann die Vita des Simeon liest, dann ist das sozusagen eine erzählerische Form genau dieses Kondensats des Eremitentums. Also Eberwin liest dieses Leben auch entsprechend dem Ideal, wie er es eben aus der Benediktregel kennt.
Und genau dies passiert ja im Laufe der Vita und als erster Höhepunkt wohl im Katharinenkloster, als Simeon auf den Berg Sinai geschickt wird, um dort ein verlassenes und ja in Teilen zumindest zerstörtes und wohl auch geplündertes Kloster mit dem Sarkophag der heiligen Katharina zu bewachen. Und dort spielt sich die erste Szene als eine Art Höhepunkt in seinem Leben ab, als die Dämonen bzw. der Teufel ihn des Nachts versuchen, davon zu überzeugen, die heilige Messe zu lesen, was er aber als Diakon ja eigentlich gar nicht darf. Und das ist sehr breit geschildert und detailreich ausgeführt in der Vita. Und es kommt letztendlich dazu, dass Simeon diesen Test oder diese Versuchung besteht und nach einiger Zeit wieder ins Katharinenkloster zurückkehrt.
An dieser Stelle kommt ja dann irgendwann ein sehr spannender Bruch in das Leben des Simeon in der Mitte der 1020er Jahre. Da wird er nämlich zum Einsammeln von Spenden und Almosen in die Normandie geschickt. Wie kommt es denn jetzt dazu?
Ja, tatsächlich ist es so, dass da Simeon schon mehrere Expeditionen oder Zeiten in der Wüste oder eben auf dem Berg Sinai erlebt hat, aber er ist ja in ein Kloster eingebunden. Das heißt, der Abt ist ihm er ist weisungsbefugt und er hat Pläne quasi für Simeon. Also er gibt dem Simeon einen Auftrag, und zwar in die Normandie zu reisen, um dort Spendengelder entgegenzunehmen. Jetzt muss man ganz kurz überlegen, ja, warum denn gerade die Normandie? Wie kommt es dazu? Man muss sagen, die Normandie ist zu der Zeit eben das Herzogtum der Normandie, wo seit dem 10. Jahrhundert eben die Normannen ansässig sind und ein Herzogtum entwickelt haben. Und das ist im Prinzip das Jahrhundert, in dem eine Transformation passiert. Das heißt, aus raubenden, plündernden Wikingern, die eben nicht christlich sind, werden sehr, sehr christliche Neufranken, kann man sagen, ja, die integriert werden in dieses fränkische Reich oder sich integrieren. Und ein Teil dieser Integrationsstrategie ist, dass sie im Prinzip Kirchen unterstützen, Klöster bauen, insbesondere auch die von ihren Vorfahren letztendlich zerstört wurden und die sich um das Christentum letztendlich sehr stark verdient machen. Und das ist nicht nur eine Strategie, sondern das ist etwas, was dann auch über die Grenzen der Normandie wahrgenommen wird, was man auch ja in den Quellen wiederfindet, und zwar außer normannischen Quellen, die einfach loben, wie viel die normannischen Fürsten bereit sind zu tun, ja, um quasi Kirchen, Klöster und auch Pilgerschaft zu unterstützen. Und ich hätte eine kleine Quellenstelle mit dabei, die auch zeigt, wie dann eine besondere Verbindung in Richtung des Sinai-Klosters zusammenkommt. Denn Rudolf Klaber, ein Chronist, der Zeitgenosse des heiligen Simeon ist, der schreibt, also sie, die Herzöge der Normandie, schicken den heiligen Kirchen auf fast der gesamten Erde überaus reiche Gaben. Daher kamen auch aus dem Osten, und zwar von dem vielgenannten Berg Sinai, alljährlich Mönche nach Rouen, die bei ihrer Rückkehr von den genannten Fürsten sehr viele Geschenke in Gold und Silber für ihre Gemeinschaften im Gepäck hatten. Nach Jerusalem zum Grab des Erlösers sandte Richard II., also einer dieser Herzöge der Normandie, 100 Pfund Gold und unterstützte jene, die fromm dorthin pilgern wollten, mit immensen Summen. Und das zeigt einfach aus einer ganz anderen Perspektive und das macht das einfach noch viel glaubwürdiger als Information, dass es eine Beziehung gibt. Also offensichtlich haben die normannischen Fürsten immer wieder auf das Katharinenkloster unterstützt, aber das war ja damals nicht so einfach. Man konnte keine Überweisung tätigen oder sowas in der Art. Das heißt, der sicherste Transfer von Geld war, man schickt jemanden von A nach B, der dann das Geld tatsächlich in die Hand bekommt. Und dort ist ja auch die Rede, dass Mönche eben nach Rouen kommen, alljährlich. Und wir können deswegen davon ausgehen, dass Simeon einer von diesen auserwählten Mönchen war, die nach Rouen in die Normandie geschickt wurden. Und wir können auch davon ausgehen, auch wenn das nur letztendlich zwischen den Zeilen zu lesen ist, dass Simeon am Anfang erstmal gar nicht ganz alleine unterwegs war. Ja, aber es erklärt jedenfalls, warum er sich auf diesen weiten und sehr, sehr beschwerlichen Weg macht im Auftrag des Abtes, um quasi das Überleben des Klosters zu sichern. Denn man war überall letztendlich in diesen religiösen Häusern darauf angewiesen, finanziert zu werden. Also quasi Drittmittel, wenn man so will, einzuwerben.
Simeon ist allerdings gar nicht begeistert von dieser Reise, ja. Er wehrt sich mit allen Mitteln, ja, auch allen rhetorischen Mitteln, macht sich klein, versucht, glaube ich, auch auf sein Alter hinzuweisen und so weiter. Jedenfalls entspricht das so gar nicht seinem Wunsch, als Rekluse zu leben, zurückgezogen zu leben, auch in weiten Teilen einsam zu leben. Und letztendlich hätte es kaum schlimmer kommen können als eine solche Aufgabe, die ja weltlicher nicht sein könnte, eine lange Reise voller Entbehrungen und dann auch noch für Geld. Ja, also weltlicher geht es nicht und gottferner geht es auch kaum für ihn. Und das sieht er auch kommen. Ja, und hier zeigt sich wieder das geschickte Einstreuen dieser prophetischen Voraussicht, die Eberswien einstreut in seine Vita. Simeon macht dem Abt sowie seinen Mitbrüdern Katharinenkloster sehr deutlich klar, dass diese Reise für ihn sehr beschwerlich werde, dass er nicht erfolgreich sein werde, also kein Geld mitbringen werde aus der Normandie. Und das Ganze kommentiert dann interessanterweise Eberswien auch da mit dem Kommentar, und so war es auch, ja. Genauso kam es. Er geht nach Kairo, was in der Vita Babylon genannt wird und erst vor wenigen Jahrzehnten gegründet wurde, also nachdem die Fatimiden 969 Ägypten erobert hatten. Simeon kauft sich einen Platz auf einem venezianischen Schiff und beginnt die Reise. Nach kurzer Zeit in Richtung Nildelta werden sie von Piraten überfallen. Simeon sieht das Ganze erneut voraus, versucht den Kapitän von der Weiterreise vorab abzubringen, allerdings erfolglos. Wahrscheinlich nicht ganz zufällig ist dann auch der Kapitän der Erste, der seinen Kopf hinhalten muss. Alle anderen werden auf dem Schiff ebenfalls getötet. Nur noch Simeon bleibt übrig, zieht sein Gewand aus, springt nackt ins Wasser und kann so entkommen. Von hier geht jetzt eine lange Odyssee los. Es hat regelrechten Abenteuercharakter, ja. Also man hat das Gefühl, er entdeckt oder trifft unbekannte Völker, mit denen er sich kaum unterhalten kann. Und das, obwohl er ja 5 Sprachen spricht, ja, in kleinen Dörfern, an den Küsten entlang. Er reist Richtung Norden, sozusagen über die Sinai-Küste wieder hoch, durch das ja heutige Israel, Gazastreifen, in den heutigen Libanon bis hoch nach Antiochien in Syrien. Und da dürfte er wohl etwa im Frühjahr 1027 ankommen und auch bald dort Eberswien treffen. Denn Eberswien ist mit einer großen Pilgerschar in Antiochien und möchte gemeinsam mit dem Abt von Verdun nach Jerusalem reisen, ins Heilige Land, und befreundet sich mit Eberswien und auch anderen und wartet zunächst ab, bis dieser Pilgerzug ins Heilige Land gereist ist und wieder zurückgekommen ist, um sich dann ihnen anzuschließen.
Das ist eigentlich auch ganz symptomatisch. Also man geht nicht alleine auf Pilgerschaft. Das sind große Gruppen, die unterwegs ist, die sich zusammenschließen, oft natürlich mit einem regionalen Connex und nehmen dann unterwegs immer noch weitere Menschen auf. Und es ist wahrscheinlich eine sehr, sehr große Pilgergruppe, die da eben unterwegs ist und die dann eben Simeon auf den Rückweg wieder aufnehmen will. Und er kann sich mit denen offensichtlich sehr gut verständigen. Und da möchte ich jetzt nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den wir jetzt nicht erwähnt haben. Warum hat der Abt wahrscheinlich sich für Simeon entschieden? Das wird den ganz einfachen Grund gehabt haben, dass es kaum jemanden gegeben haben dürfte im Kloster, der ähnlich qualifiziert für so einen Auftrag gewesen wäre. Denn wir hatten es gehört, Simeon sprach 5 Sprachen. Das heißt, man konnte ihm zutrauen, dass er überall auch zurechtkommen kann. Und das wird sicher für die Entscheidung auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber vor allem zeigt sich auch, dass solche Zusammentreffen dann auch schicksalsprägend werden konnten, dass die Gemeinschaften, die Treffen in solchen Städten wie Antiochia oder eben auch Jerusalem, dass die dann auch später zu Bekanntschaften führen, auf die man wieder zurückgreifen konnte. Und Simeon hat sich dann tatsächlich auch der Gruppe angeschlossen auf dem Rückweg, konnte aber nicht gemeinsam mit ihnen dann das Ziel erreichen letztendlich oder auf den größten Teil der Strecke zurücklegen, weil er quasi unterwegs dann hängen bleibt. Also ihm wird die Weiterreise in Belgrad verweigert, während die Gruppe dann reisen kann, muss er sich trennen, wird zurückgehalten und muss eine andere Route einschlagen.
Nach langer Reise wird er ja dann in der Normandie ankommen, aber nicht das vorfinden, was er erhofft hat, nämlich den Richard II., den er um diese Spenden für das Kloster fragen sollte. Der ist inzwischen leider gestorben.
Ja, man könnte es zusammenfassend unter dumm gelaufen verbuchen. Also er kommt in der Normandie in Rouen an und dort, wie es in den Quellen heißt, gab es keine Auskunft über das dem Kloster versprochene Geld. So heißt es in der Vita jedenfalls. Und wir können das letztendlich so übersetzen. Nach dem Tod Richards II. War die Lage unruhig geworden in der Normandie und die Nachfolger wollten letztendlich von den Versprechungen nichts mehr wissen. Man brauchte das Geld für andere und deswegen hat man den Simeon letztendlich unverrichteter Dinge wieder weggeschickt. Er ist dann aber nicht, wie man annehmen könnte, auf dem schnellsten Weg wieder in sein Heimatkloster zurückgereist, sondern hat dann eine etwas längere Route gewählt und hat dann unterwegs Station gemacht bei seinen Bekannten von der Pilgerreise, die er getroffen hat. Und so macht er dann auch in Verdun und in Trier letztendlich Station. Interessanterweise, und das möchte ich aber nicht verschweigen, ist auch in der Normandie die Erinnerung an den heiligen Simeon bewahrt worden. Ja, also in Trier kennt man ihn ja, aber außerhalb von Trier und der Region ist Simeon relativ unbekannt. Nicht aber in der Normandie. Warum? Weil es in der Normandie auch eine Katharina-Reliquie gibt. Und wie das immer so ist, wenn man eine Reliquie hat, muss man erklären, glaubwürdig erklären, wie man da rankommt. Und da kam der Simeon ins Spiel, da von dem wusste man, er kam vom Katharinenkloster. Deswegen wäre es logisch gewesen, dass er im Gepäck eine kleine Reliquie gehabt haben könnte, die er dann in Rouen gelassen hat. Und insofern hat man eben auch in Rouen seine Erinnerung bewahrt und gibt es auch dort Überlieferungen seiner Vita. Das nur am Rande.
Eine Frage, die ich ja noch habe, ist die nach Wissen und Wissenstransfer und auch Verlässlichkeit. Weil Richard II. Und auch die anderen aus der Normandie, die waren ja nicht alle unbedingt mal im Heiligen Land gewesen, geschweige denn in diesem Katharinenkloster auf dem Sinai. Woher wussten die eigentlich so sicher, dass das existiert, dass die dafür Geld ausgeben und auch, dass dieser Simeon wirklich der Simeon ist, der das Geld dahin bringt und nicht auf dem Heimweg einen Abstecher nach Genua und Venedig macht und sich da dann ein schönes Leben aufbaut?
Es ist schon eine Sache des Vertrauens. Also ich meine, das Katharinenkloster ist nicht irgendein Kloster. Man wusste schon, dass es das gibt. Aber tatsächlich ist gerade bei den Normannen eine sehr intensive Pilgertätigkeit festzustellen. Das heißt, auch in sehr unsicheren Zeiten sind immer wieder Normannen ins Heilige Land gereist, oft auch über Süditalien. Das ist auch das Spannende. Das normannische Süditalien ist letztendlich deswegen normannisch, weil die ersten Kontakte über Pilgerschaft erfolgten, also um das Jahrtausend herum. Das heißt, in der Zeit, in der Simeon letztendlich ja auch lebte, in denen er kurz vorher in Sizilien geboren worden war, wissen wir, dass die ersten normannischen Pilger in Süditalien waren und dann als Söldner rekrutiert wurden, um eben Sarazenen oder Piraten zurückzuschlagen. Also da gibt es Quellenüberlieferungen. Und auch in späterer Zeit ist es so, dass immer wieder auch normannische Herrscher tatsächlich ins Heilige Land gereist sind. Und das ist ganz besonders frappierend am Beispiel vom Vater von Wilhelm dem Eroberer. Ja, der stirbt tatsächlich auf einer Pilgerreise ins Heilige Land, als sein Sohn gerade mal, ich glaube, 7 Jahre oder sowas alt ist. Er ist außerdem ja ein uneheliches Kind. Also das muss man sich mal vorstellen. Ein Herzog, der geht in einer Zeit auf Pilgerreise, und das war gefährlich, das waren weite Strecken, die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht zurückkam, war jetzt so gering nicht, in einer Zeit, wo seine Nachfolge noch nicht gesichert ist. Aber das ist symptomatisch, es gab enge Beziehungen, man hatte schon ein relativ gutes Netzwerk und auch ein Verständnis von der religiösen Geografie der Welt. Und Simeon wird sicher nicht, wie es so schön in der Vita beschrieben, wird wirklich nackt gewesen sein, sondern er wird wahrscheinlich auch schon irgendwelche Dokumente mit dabei gehabt haben, die ihn ausgewiesen haben, oder Gewährsleute, die quasi für ihn bürgen konnten.
Genau, und der Hinweis darauf, dass Pilgern in dieser Zeit im 11. Jahrhundert nicht ganz ungewöhnlich war, haben wir jetzt schon gesehen mit Simeons Reise. Wir haben es mit dem großen Pilgertross gesehen. Wir haben es mit den Normannenherzögen gesehen. Wir sehen es auch bei einem weiteren Chronisten, dem wir einige Informationen zu Simeon zu verdanken haben, nämlich den französischen Mönch Ademar, der wohl auf einer Pilgerreise 1034 dann später auch gestorben ist. Und wir haben einen Trierer Bischof, nämlich Erzbischof Poppo, der sich entscheidet, wahrscheinlich 1027, 28 ins Heilige Land als Pilger zu reisen. Und nachdem er seine Entscheidung schon getroffen hatte, lernt er Simeon kennen. Vermutlich nicht in Trier. Er könnte in Trier angekommen sein, aber möglicherweise auch in Verdun oder irgendwo unterwegs, nachdem Simeon Eberswin getroffen hat in Verdun und der Kontakt hergestellt wird. Jedenfalls entscheidet sich Simeon, aus welchen Gründen auch immer, sich ihm anzuschließen. Und hier ist es so, wie schon zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, rafft Eberswin dann die Vita, denn sie fahren hin und kommen zurück, ohne diesen langen Weg und beschwerlichen Weg zu schildern, denn es geht jetzt nicht um Erzbischof Poppo, es geht um Simeon, und die beschwerliche Reise hat er schon gemacht. Jetzt soll es schnell in der Vita offensichtlich weitergehen und seine Werdung zum heiligen Mann dann auch in Trier beschrieben werden. Und so eine Pilgerreise ist realistisch, dass man das Ganze in etwa einem Jahr durchführen kann. Wenn er 1027 oder 28 reiste, konnte er 1029 oder spätestens 30 wieder in Trier eingetroffen sein, zusammen mit Simeon. Und interessanterweise kommt Simeon eben mit Erzbischof Poppo zurück. Er hätte ja auch bleiben können oder zurück ins Sinai-Kloster gehen können, um dort unverrichteter Dinge sich wieder blicken zu lassen. Allerdings geht er mit nach Trier und hat sich offensichtlich auch mit dem Erzbischof befreundet auf dieser längeren Reise. Beide hatten ja auch genug Zeit, sich kennenzulernen. Und in Trier bittet er den Erzbischof, sich als Einsiedler dann eben in der Porta Nigra niederzulassen. Der Erzbischof gestattet ihm den Wunsch. Er bekommt eine Zelle, offensichtlich aus Holz, gezimmert im nördlichen Teil des Ostturms, und Das Ganze passiert zum Andreasfest am 30. November, entweder 1029 oder eben 30. Und wir lesen immer wieder, er habe sich einmauern lassen, aber tatsächlich ist er eben in einer Zelle aus Holz. Er verlässt sie nicht mehr. Er ist er entsagt der Welt. Er ist sozusagen gestorben für die Welt. Ja, es gibt hier Beschreibungen, die ähnlich einer Beerdigung sind. Allerdings kann er in dieser Zelle besucht werden und empfängt auch Besuch, so wie andere Einsiedler Besuch empfangen, Gespräche führen. Er wird versorgt mit Essen, das über einen Korb in seine Zelle hochgezogen werden kann. Und interessanterweise ist das Ganze zwar ein Leben in Abgeschiedenheit, aber alles andere als ein Leben in völliger Ruhe. Ja, also in der Porta Nigra drumherum, es gibt St. Paulin, St. Maximin sind nicht weit weg. Der Markt ist auch nicht gerade weit weg. Da wird er durchaus ja nicht die Ruhe gehabt haben, die er sich vielleicht gewünscht hat, aber er gibt sich dort in dieser Abgeschiedenheit ja dem Gebet und dem Fasten hin. Er ist offensichtlich, ernährt er sich von Wasser, ein paar Körner, die er schon mal ins Wasser wirft und die da aufgeweicht werden, etwas Brot wohl. Und hier interessanterweise für Trier ganz markant, Trier als Weinstadt, berichtet Eberswein, dass er, der eben das Leben hier im Norden nicht gewohnt ist, hin und wieder um seinen Magen ja zu schonen, etwas Wein zu sich nehmen musste, um den Magen eben zu beruhigen. Und das passt, glaube ich, ganz gut zur Ernährung hier auch in Trier und der Weinstadt Trier.
Die Porta Nigra ist ja zu diesem Zeitpunkt um die 800 Jahre alt, eines der Überbleibsel aus der römischen Zeit Triers. Es war ja oftmals so gewesen, dass römische Gebäude im Früh- und Hochmittelalter als Steinbrüche genutzt wurden, um neue Gebäude zu bauen. Aber die Porta sah zu diesem Zeitpunkt noch ungefähr so aus, wie die Römer sie hingestellt hatten.
Naja, ganz so vielleicht nicht. Wir müssen uns in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, Trier als eine Ruinenstadt letztendlich vorstellen. Das heißt, man hat die Römerbauten intensiv als Steinbrüche verwendet, aber es war eine ganze Menge Stein da. Das heißt, es war noch einiges aufrecht gestanden, auch von der Stadtmauer, denn die Porta Nigra war ja nicht ein Monolith, sondern da gab es ja noch Stadtmauern drumherum oder einstmals einen sehr, sehr großen Stadtmauerring. Und davon wird noch einiges aufrecht gestanden haben. Und die Porta Nigra war insofern intakt, möglicherweise nicht mehr als einziges römisches Stadttor, aber sie war nicht mehr funktionstüchtig in dem Sinne, dass sie Tore gehabt hätte, die man geschlossen hätte oder sowas in der Art, aber sie war noch da. Sie war ein Gebäude, sie war noch, sage ich mal, mit einem Raum, den man betreten konnte. Deswegen können wir auch davon ausgehen, dass das ein Grund war, warum sich Simeon eben die Porta ausbedungen hat, aber man konnte eben durch die Torbögen eben hindurchgehen. Und er hat dann auf ungefähr 6 Meter Höhe seine Zelle gehabt und lebte da wie auf einer Insel, aber eben einer Insel in der Stadt, dann in diesem Bereich, das hat Andreas Lehner hat es ja schon gesagt, war letztendlich Leben. Ja, die Menschen wussten auch, dass dort Simeon lebt. Und das war auch nicht immer ungefährlich. Also es gibt in der Vita auch eine kleine Passage, da wird davon berichtet, dass es ein Jahrhunderthochwasser gegeben habe. Also dass die Mosel über die Ufer getreten ist und zwar mehr als üblich. Und dass man dann, wie ja leider immer wieder in der Geschichte, man einen Verantwortlichen brauchte, jemand, der Schuld hat. Und da war Simeon als Fremder jemand, auf den man sich einigen konnte. Und es muss da wohl dann eine Zusammenrottung gegeben haben, auch Menschen, die schon Steine Richtung der Porta geworfen haben. Und der Erzbischof, der letztendlich dann seine schützende Hand über ihn hielt und dann auch die Stimmung wieder beruhigt hat und dafür gesorgt hat, dass dem Simeon eben nichts passiert.
Simeon wird ein paar Jahre in der Porta Nigra als Einsiedler leben. Sein Leben wird dann zu Ende gehen, aber die Geschichte noch lange noch nicht. Was passiert mit und seinem Tod?
Er stirbt 1035, aber es ist wie zumindest, wenn man der Vita glauben will, jetzt kein plötzlich und unerwarteter Tod, sondern er fühlt sein Ende nahen und ruft dann tatsächlich Eberswein auch nochmal zu sich, der dann kommt und auch praktisch in seinen letzten Momenten erstens bei ihm ist und auch notiert, was Simeon sich quasi wünscht. Er möchte nämlich an Ort und Stelle seiner Inkluse beigesetzt werden. Und so kommt es dann auch. Also man bestattet ihn an Ort und Stelle, also in der Porta, und quasi umgehend beginnt dann der Erzbischof auch damit, Lobbyarbeit zu betreiben für ein Heiligsprechungsverfahren. Wahrscheinlich dann, wenn nicht schon im Vorfeld, beauftragt er Eberwin eben mit der Erstellung der Vita und schreibt an den Papst, das ist Benedikt der IX. In diesem Fall, und bittet ihn eben um die Heiligsprechung, und die erfolgt dann auch zu Weihnachten 1035. Und das ist auch interessant, weil es gibt heute tatsächlich noch diese Urkunde in Koblenz im Landeshauptarchiv, und sie gehört da zu den ältesten Papsturkunden, die überliefert ist, also von 1035 oder beziehungsweise sie ist von 1036, bezieht sich aber eben auf die Entscheidung Weihnachten 35, mit der Simeon dann heilig gesprochen wurde. Aber zu dem Zeitpunkt hat sozusagen war der Erzbischof schon wieder 3 Schritte weiter und hat ganz stark daran gearbeitet, auch dieses Erbe institutionell sichtbar zu machen und einen Simeonskult zu etablieren. Simeon wurde dann ja auch beigesetzt, und zu dem, was bei seiner Beisetzung passiert sein soll, da weiß Andreas Lehnertz gleich viel mehr Bescheid.
Naja, er wünscht sich natürlich nach seiner Sitte, beziehungsweise nach, heute würde man sagen, nach dem Brauch der Ostkirche bestattet zu werden, und ruft in wieder weiser Voraussicht, in prophetischer Voraussicht, sieht er seinen eigenen Tod voraus, ruft seinen Freund, den Abt Eberswin, zu sich in seine Zelle. Sie führen offensichtlich ein tiefgründiges Gespräch, auch nicht zum ersten Mal in seiner Zelle. Und daraufhin kommt Simeon zu seinem eigentlichen Grund für das Gespräch. Er erklärt ihm, dass er seinen Tod nahen sieht, und erklärt ihm eben, wie er sich die Bestattung wünscht. Und Eberwin hat gewisse Sorgen, dass der Erzbischof dem nicht nachkommen könnte und ihn beispielsweise im Trierer Dom bestatten könnte. Ein Grund wäre vielleicht auch der, dass um diese Zeit kräftig gebaut wird, an der noch heute schön zu sehenden Trierer Westfassade des Doms. 1037, also einige Jahre später, wird dann der Dom auch neu geweiht durch Erzbischof Poppo. Reliquien des heiligen Maternus werden, also des dritten Bischofs von Trier, werden aus St. Eucharius, heute St. Matthias, dorthin transferiert. Aber was hier interessant ist, während des Gesprächs laut Vita stellt Eberwin etwas Besonderes fest, und zwar einen ganz besonderen Wohlgeruch, der von Simeon ausgegangen sein soll. Und solche besonders guten Gerüche von Personen beziehungsweise oft auch Leichnamen, Toten, sind immer in der mittelalterlichen Literatur und vor allem in der hagiographischen Literatur ein Hinweis auf Heiligkeit. Also auch hier wird wieder diese Heiligkeit Simeons vorweggenommen, auch wenn der Leser bis dahin sicherlich schon längst Bescheid wusste, wohin die Reise gehen wird. Und schon bald nach Simeons Tod, der am 1. Juni 1035 geschah, passieren zahlreiche Wunder in der unmittelbaren Nähe des Todes und auch dann über die nächsten Jahre hinweg. Die frühen Versionen der Vita und auch die Eberwins, die 1035 eben an den Papst Benedikt geschickt worden sind, erhalten nur die unmittelbar nach dem Tod und im Umkreis des Todes geschehenen Wunder. Weitere spätere Versionen oder spätere Manuskripte enthalten noch zahlreiche weitere Wunder, die hinzugefügt worden sind, und es nimmt regelrecht kein Ende über Jahre hinweg. Ein ganz besonderes Wunder, das berichtet wird, ist das sogenannte Balkenwunder. Wir hatten ja schon gehört, dass die Zelle nicht ganz leicht zu erreichen war. 6 Meter hoch, hat Viola Skiber erwähnt. Es gab wohl eine Leiter, die dorthin geführt hat. Allerdings nach seinem Tod kommen natürlich schon bald viele Leute, viel Volk kommt, möchte an sein Grab, möchte beten, hofft auf Heilung. Und hier geschieht dann das sogenannte Balkenwunder, als man nämlich versucht, eine Treppe zu bauen, eine hölzerne Treppe, die dort hochführt, um diesen 6 Meter Aufstieg etwas zu erleichtern. Und in der Vita, nach der Übersetzung von Andreas Heinz, heißt es dort: Als demzufolge ein bequemer Aufgang im Gemäuer des Turms hergerichtet und von vielen Leuten ein Holzstamm hochgezogen wurde, und als dieser schon in der Höhe schwebte, machte er Anstalten, da ein Strick gerissen war, die zusammengeströmte und darunterstehende Volksmenge lebensgefährlich zu bedrohen. Da infolgedessen alle aufs Äußerste erschrocken waren und schrien, der Gottesmann Simeon möge helfen, wird der Stamm, man muss es ein Wunder nennen, als ob er mit Händen gehalten würde, langsam hin und her schwankend heruntergelassen. Und während die entsetzte Menge auf beiden Seiten Platz macht, legt man ihn gefahrlos auf die Erde. Diejenigen aber, die der Gefahr entgangen waren, singen Christus Lob und danken Simeon, dem Diener eines so großen Wunders.
Frau Skiba, Sie haben eben das, was der Bischof Poppe von Trier macht, als Lobbyarbeit beschrieben. Simeon ist ja tatsächlich erst die zweite Person, die von der katholischen Kirche offiziell als ein Heiliger anerkannt wird. Welche Bedeutung hatte denn diese neu aufkommende Praxis, die wir ja heute doch sehr gut kennen, für die katholische Kirche bzw. das Christentum oder dann speziell für Trier, für Poppo?
Ja, tatsächlich ist das die Bedeutung von Heiligen natürlich schon immer wichtig gewesen in der Kirche. Es wird aber jetzt quasi wie so vieles in dieser Epoche formalisierter. Das heißt, am Papsthof wird quasi ein bestimmtes Formular, ein Verfahren entwickelt, auch bestimmte Informationen, die beizubringen sind, um quasi ein solches Verfahren in die Wege zu leiten. Und das ist jetzt in den Kinderschuhen, wird ausprobiert und praktisch durchexerziert. Und da ist Simeon tatsächlich der zweite. Ende des 10. Jahrhunderts war es tatsächlich das erste Mal gewesen. Und dann kommt eben schon Simeon ins Spiel. Und letztendlich ist es ja noch heute so, dass Heiligsprechungsverfahren einem ganz bestimmten Muster folgen. Und ja, wenn man jetzt die andere Seite betrachtet, Bischof Poppo, was war seine Intention? Also wir können sicher davon ausgehen, dass er wirklich an Simeon geglaubt hat, dass er überzeugt war von seiner Heiligmäßigkeit und das entsprechend gewürdigt haben wollte. Aber man darf natürlich auch nicht verhehlen, dass die Etablierung eines Heiligen und eines entsprechenden Memorialorts, eines Pilgerzentrums immer auch ein ökonomischer Faktor und Gewinn war, weil das Anziehungspunkt war. Gläubige sind an den Ort gepilgert, haben dort Spenden hinterlassen, haben praktisch zum gesellschaftlichen und religiösen Leben beigetragen. Und wir können ebenfalls davon ausgehen, dass Poppo von Babenberg hier von Anfang an das Ziel verfolgt hat, eine solche Stätte und einen solchen Kult ganz bewusst zu etablieren. Dafür spricht zum einen die Schnelligkeit, mit der letztendlich das Heiligsprechungsverfahren eingeleitet wird, aber zum anderen auch, wie schnell dann bauliche Veränderungen folgen. Also praktisch schon wenige Monate nach dem Tod wird damit begonnen, um das Grabmal herum, wenn man so will, eine Kirche zu errichten. Das heißt, die Porta Nigra wird in eine Simeonskirche umgebaut, aber nicht nur das, wenige Jahre später, wahrscheinlich ab den 40er Jahren, wird auch mit dem Bau eines Stiftes direkt daneben, also dort, wo sich heute eben das Stadtmuseum Simeonstift befindet, gebaut, also wird dieses Gebäude gebaut, was quasi als Erinnerungsort und für die Infrastruktur helfen soll. Also Stiftsherren, die angesiedelt werden, um die Memoria dieses neuen Heiligen auch zu betreiben. Und das ist auch ein Ort, der ganz eng mit dem erzbischöflichen Stuhl verbunden bleibt, und zwar bis zur Auflösung des Stifts dann im Zuge der Säkularisation. Und das führt dazu, dass die Porta Nigra eben ihr Aussehen vollkommen verändert. Das heißt, die Turmbögen werden letztendlich zugeschüttet. Es wird etwas wie ein Berg errichtet, also eine große Freitreppe von der Stadt her, wo man direkt ins, heute würden wir sagen, erste Obergeschoss eintreten kann, um dann dort eine Pilgerkirche vorzufinden, während ein Stock höher sich die Stiftskirche befindet. Also die, wo die Stiftsherren letztendlich letztendlich ihre Messe lesen und es einen direkten Zugang gibt auch zum Simeon-Stift nebenan. Und das war eine Maßnahme, die man eigentlich nicht so gering ansetzen darf, weil das Stift hatte ja auch noch eine wirtschaftliche Funktion. Da gehörten Obstgärten, eine Mühle dazu. Also wirklich größere Besitzungen, die bis auf die andere Moselseite reichten. Und man musste ja sogar die Straße verlegen. Denn der Zugang zur Stadt war ja bis dahin durch die Porta Nigra gegangen, die den Zugang bildete. Und jetzt brauchte man, da das Tor nicht mehr vorhanden war, eben ein neues Tor. Und so entstand direkt daneben das Simeonstor.
Trier, Sie hatten es erwähnt, hatte eine große Stadtmauer, hatte mehrere Tore. Von diesen Toren steht heute nur noch die Porta Nigra. Und ich denke, man kann ja schon sagen, hätte Simeon nicht seine 4, 4,5 Jahre in der Porta Nigra verbracht, wahrscheinlich hätten wir sie heute auch nicht mehr, ne?
Ich glaube, das kann man sich ziemlich sicher bejahen. Also sie ist erhalten geblieben, weil sie eben die Simeonsstiftskirche war. Ansonsten hätte man sie abgerissen, wie alles andere eben auch.
Dafür, dass Simeon dann in Trier eine so wichtige Person ist, wir vieles nach ihm benannt haben, war ich sehr überrascht, welche Odyssee dann seine Gebeine hinter sich bringen und dass sie jetzt ja eher so ein bisschen am Stadtrand in fast in Vergessenheit geraten sind. Da würde ich gerne jetzt zum Abschluss auch noch nachgehen. Was passiert denn mit seinen Gebeinen?
Wir wissen aus weiteren Quellen, dass das Grab bzw. sein Sarkophag in der Porta Nigra im Jahr 1400 feierlich geöffnet worden ist und man habe darin eine Pleitafel mit einer Inschrift gefunden, übersetzt. Hier liegt ein gewisser Simeon aus Babylon. Mönch war er im Sinai, davor Einsiedler und zwar dann eben am 1. Juni gestorben. Und ich habe mich, natürlich fragt man sich, warum er als Simeon aus Babylon genannt wird. Wir hatten vorhin gehört, Kairo wird als Babylon bezeichnet. Das ist ein bisschen unklar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier in einer Zeit, wo Trier sich als heilige Stadt regelrecht hervortut, ja, der Ring von verschiedenen geistlichen Institutionen um die Stadt, ja, also nicht weit von der Porta Nigra ja auch St. Maximin und St. Paulin beispielsweise im Süden, dann Eucharius beziehungsweise Matthias, die vielen Reliquien, die hier gefunden oder transferiert oder gesammelt werden, aber eben auch die, ja, das frühe Bewusstsein für die Entstehungsgeschichte, einen Entstehungsmythos der Stadt, nämlich der Mythos um den babylonischen König Trebeta, könnte hier eine Rolle gespielt haben, weshalb er eben aus genau dieser Region gekommen sein soll, aus dem weiteren östlichen Gebiet, aus dem Orient. Allerdings sein Sarkophag, wie auch immer, bleibt bestehen bis 1801 zur Säkularisierung, zur Zeit der Säkularisierung, wie Viola Skiba schon erwähnt hat, dann wird der St. Gervasius transferiert. Das ist die Pfarrkirche, die neben der Konstantinbasilika stand, aber im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Heute also nicht mehr existiert. Der Sarkophag liegt heute, wurde transferiert nach Trier West in die Krypta der erst 1966 geweihten St. Simeon Kirche. Und dort wurde er auch erst 1984 wurde der Sarkophag verbracht. Und seitdem sind seine Gebeine dort und haben die letzte Ruhe gefunden. Das heißt, Simeons Wunsch, in der Porta Nigra bestattet zu werden und dort letztendlich ja unberührt auf alle Zeit zu bleiben, hat sich damit auch nicht erfüllt.
Was man vielleicht noch sagen muss, das haben wir nicht erwähnt, aber sein großer Förderer, Poppo von Babenberg, hat sich zu seinem Lebensende ebenfalls gewünscht, bei dem heiligen Simeon beigesetzt zu werden. Und dieser Wunsch wird ihm ebenfalls erfüllt. Er stirbt übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach an einem Hitzschlag, den er sich zugezogen hat, als er die Baustelle am Dom besucht hat im prallen Sonnenschein. Und er wird ebenfalls bei Simeon dann beigesetzt. Und auch er hat natürlich nicht seine, wie man heute so sagen würde, ewige Ruhe dort gefunden. Aber wenn wir jetzt gerade apropos von Babenberg sind, dann möchte ich doch nochmal auf eine Sache zurückkommen, die gerade eben so ein bisschen angeklungen ist. Trier galt ja im Mittelalter als die Stadt der Kirchen, als die Stadt, die unheimlich viel in religiöser Hinsicht zu bieten hatte. Und hier spielte ja der Plan Poppus von Babenberg auch eine bestimmte Rolle. Aber letztendlich hat ja der Simeon ja, nicht für die Trierer, aber ganz generell nicht so gezündet. Und die Frage ist natürlich auch, woran lag das? Und das ist tatsächlich so, dass es in Trier letztendlich fast zu viel gab oder zumindest zu viel Konkurrenz für den heiligen Simeon, weil man in Paulin wenige Jahrzehnte nach dem heiligen Simeon dann ja die Gebeine von Paulinus, von dem man ja wusste, dass er letztendlich dort begraben war, aber auch noch 300 Thebäer von der Thebäischen Legion mit dem Thyrsus entdeckt hatte. Und dann wieder ein wenig später wurde dann 1127 in St. Eucharius das Haupt des Apostels Matthias wiederentdeckt. Und damals hatte man tatsächlich ein Apostelhaupt gefunden und das war natürlich noch deutlich höher anzusetzen als ein Eremit aus dem Osten und die Umbenennung kam ja dann auch von St. Eucharius zu St. Matthias und dann spätestens seit dem 15. Jahrhundert kam ja dann noch der Heilige Rock dazu, der 1512 dann zum ersten Mal gezeigt wurde und ich glaube, da konnte man dann spätestens nicht mehr mithalten und deswegen ist auch Simeon so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, also es war immer da, die Kirche und auch Simeon war wichtig, es war ein bedeutendes Zentrum, auch eng mit dem Bischofssitz verbunden, aber hat nie die Bedeutung erlangt, die sich Poppe von Babenberg, glaube ich, erträumt hatte ursprünglich. Musik.